Partnerin auf unserem Schiff im Hafen von Tripolis, stand mir für diese Fragen Renate Eisel zur Verfügung, die sich intensiv mit dem Land beschäftigt hat und unter anderem 8 Reisen in den letzten 4 Jahren durch Libyen unternommen hat. Als Vorinformation nochmals. Seit der Revolution 1969 hat Libyen in den letzten 20 Jahren versucht, sich zur arabisch-libyschen Volks-Dschamaria nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch zu entwickeln. Dschamaria in Arabisch heißt in etwa übersetzt Massenstaat. Gaddafi hat im Grünen Buch das Zeitalter des Massenstaates manifestiert. Er sieht dabei eine Epoche, die die republikanisch-demokratischen Entwicklungen und Verfassungen jetzt mit dem Zeitalter der Massen, soll heißen der direkten Demokratie, ablöst. Er sieht dabei einen Weg, der zwischen Kommunismus und Kapitalismus liegt, eben einen dritten Weg, er meint einen dritten Weg zu beschreiten, in dem die Völker direkt ohne Vermittlung ihr Geschick in die Hände nehmen sollen. Von daher eben diese Räte demokratischen Strukturen und der Versuch, so eine Gesellschaft aufzubauen. Dies impliziert den Staatsaufbau von unten durch Volkskongresse und Volkskomitees mit einer Beschlussfassung auf unterster Ebene und in der Ausführung, also in der Exekutive mit imperativen Mandaten. So sollen sich die rund 3 Millionen Libyer, also von Straße zu Straße, Stadtteil zu Stadtteil und Stadt zu Stadt und so weiter, von unten nach oben organisieren. Das soll jetzt mal zum grundlegenden Verständnis für heute reichen. Ich werde in späteren Sendungen speziell zu diesen Fragen noch ausführlichere Informationen vermitteln. In welchem Verhältnis nun diese basisdemokratische Struktur Libyens mit der Führungsrolle von Muammar al-Gaddafi steht, bewertete Renate folgendermaßen.
Ich muss sagen, dass es mir selber auch schwerfällt, das zusammenzubringen. Ich sehe da einen ganz eklatanten Widerspruch, denn es ist tatsächlich so, dass die Basisvolkskongresse zwar Initiativen aufgreifen, umsetzen können, aber nicht ergreifen können, sondern die Richtlinien der Politik gehen tatsächlich von der Führung und insbesondere von der Person Gaddafis aus. Es ist allerdings auf der anderen Seite auch so, dass die Basisvolkskongresse nicht bloße Sprachrohr sind und die Sitzungen der Basisvolkskongresse nicht bloßes Ventil für die Bevölkerung. Denn es ist tatsächlich so, dass die Basisvolkskongresse auch immer wieder Beweise dafür haben oder die Erfahrung machen, dass ihre Entscheidungen tatsächlich bestimmend sind. Also es gibt da das Beispiel, dass Gaddafi die Volksschulausbildung abschaffen wollte, weil er wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen einfach Arbeitskräfte einsparen wollte und gesagt hat, die Ausbildung in der Volksschule kann zu Hause erfolgen durch ältere Geschwister und Eltern. Das ist von nur 50 Basisvolkskongressen befürwortet worden. 1050 Basisvolkskongresse waren dagegen. Das heißt, die Volksschule ist geblieben. Aber da dieser Vorschlag von Gaddafi kam und Gaddafi dafür auch tatsächlich hart gekämpft hat, also immer wieder davon angefangen hat, ist dann ein Kompromiss dahingehend geschlossen worden, dass in Gemeinden, wo die Abschaffung der Schulpflicht befürwortet worden war, Experimente durchgeführt werden können, über deren Erfolg dann hinterher wiederum Beschluss gefasst werden soll. Ich habe es zum anderen selbst erlebt bei der Verabschiedung der Menschenrechtscharta, dass von sehr vielen Volkskongressen kritische Voten eingebracht wurden, wie denn dies und jenes tatsächlich umgesetzt werden könne. Es reiche doch nicht aus, eine allgemeine Willenserklärung abzugeben, sondern eine tatsächliche Verbesserung werde erst in dem Moment eintreten, wo diese Rechte auch kodifiziert einklagbar gemacht worden seien. Und seit der Verabschiedung der Menschenrechtscharta ist an dem Punkt auch auf Initiative der Basisvolkskongresse sehr viel schon passiert. Zu dem Widerspruch zwischen der Funktion der Basisvolkskongresse einerseits und der Rolle Gaddafis andererseits kann ich noch ein Beispiel erzählen. Gaddafi ist jetzt kurz vor dem Jahrestag der Revolution an die Öffentlichkeit getreten, hat die Basisvolkskongresse aufgefordert, zu sagen, zusammenzutragen, was in Libyen noch fehlt, um einen wirklich freien, sozialen, gerechten Staat zu verwirklichen. Seiner Meinung nach sei jetzt alles geschehen, hat er gesagt, nämlich die Gefängnisse abgeschafft, politische Gefangene entlassen, Grenzen geöffnet etc. pp. Und das hat zu ganz interessanten Resultaten geführt. Die Sitzungen der Basisvolkskongresse haben daraufhin Tage, manchmal sogar Wochen gedauert, während eigentlich nur eine eintägige kurze Sitzung an der Tagesordnung gewesen wäre. Diese Sitzungen werden, also Ausschnitte aus verschiedenen Sitzungen, werden täglich auch im Fernsehen übertragen, sodass man im Land auch einen Austausch darüber hat, was in den verschiedenen Basisvolkskongressen zur Sprache kommt. Es ist also zum Beispiel zur Sprache gekommen, und zwar von einer alten Frau: Der Gaddafi solle doch bitte entweder tatsächlich regieren oder er solle doch bitte die Finger davon lassen. Aber dieses ständige Hin und Her, dass er sich mal einschalte, mal sage, ihr seid selber, ihr Basisvolkskongresse, die verantwortlich seien, führe dazu, dass Libyen nie zu einer konsistenten Politik komme. Ein anderes Beispiel ist, dass in einem Basisvolkskongress gesagt wurde, ja, es würde eigentlich reichen, wenn mal unsere Beschlüsse tatsächlich umgesetzt würden und nicht immer in irgendeiner Schublade verschwenden, dann wären wir auch schon ein Stück weiter. Es ist, diese Basisvolkskongresse haben auch die Funktion, dass die Bevölkerung wagt, Sachen zu sagen, die sie normalerweise nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Und das ist auch immer noch ein Problem, dass man nie weiß, mache ich, wenn ich meine Meinung äußere, nicht einen ganz entscheidenden Fehler, der mir Nachteile bringt. Das ist bei den Basisvolkskongressen anders. Zum Beispiel ist jetzt auch eine Frau aufgetreten und hat gesagt, wir haben vor 2 Jahren den Tschadkrieg beendet, aber mein Bruder ist nicht zurückgekommen. Mein Sohn ist nicht zurückgekommen. Ich weiß bis heute nicht, ob die tot sind, ob die gefangen sind, was mit denen ist. Darüber soll mal Klarheit geschaffen werden. Das Problem des Tschadkriegs ist eines, das ganz in der Öffentlichkeit praktisch nicht behandelt worden ist. Immer nur unter der Hand Kritik geübt wurde. Und so eine Kritik ist dann möglich, wenn in einem Basisvolkskongress es zur Sprache gebracht werden kann.
Und das ist dann auch öffentlich geworden in Libyen?
Das ist öffentlich geworden übers Fernsehen.
20 Jahre Revolution, also jetzt in Libyen. Was und wo liegen die ganz praktischen Ergebnisse dieser Revolution, die auch für die Bevölkerung greifbar sind und die sich auf die konkreten Lebensumstände und ihre Lebenssituation ausgewirkt haben? Ich frage also Renate, was für Sie denn die hervorstechendsten Ergebnisse, praktischen Ergebnisse dieser Revolution sind?
Ich würde ja an erster Linie mal die Bildungspolitik nennen, denn während zum Beispiel in der Bundesrepublik die Analphabetenrate spürbar steigt, ist sie in Libyen in ganz phänomenaler Weise gesunken und sinkt auch weiterhin, weil ja auch starke Bildungsmaßnahmen für Erwachsene durchgeführt worden sind. Zum Zweiten, die Gesundheitsversorgung ist sehr viel besser als in der Bundesrepublik. Im Wohnungsbau, also Wohnungsbau.
Darf ich einmal kurz unterbrechen bei der Gesundheitsversorgung? Auf der anderen Seite ist doch deutlich geworden, dass sehr viele Libyer zur Gesundheitsversorgung in die Bundesrepublik fliegen. Wie geht es jetzt überein?
Das hat natürlich damit was zu tun, dass die ganz gerne sich im Ausland behandeln lassen, um auf diese Weise einen längeren Auslandsurlaub machen zu können. Also ich kenne persönlich viele Libyer, die nicht gerade mit dem Schnupfen, aber doch mit einer vergleichsweise harmlosen Krankheit in die Bundesrepublik kommen, um das mit einem angenehmen Urlaub zu verbinden. Es ist, was die Gesundheitsversorgung angeht, ist es so, dass ein kleines Land, bevölkerungsmäßig kleines Land von 4 Millionen, natürlich nicht in jeder Stadt jede Spezialklinik bereitstellen kann. Aber es gibt alle Spezialkliniken in Libyen, aber eben meist nur einmal. Und es gibt aber in jeder Stadt oder jedem größeren Ort gibt es eine Allgemeinklinik.
Nach diesem Ausflug zur Gesundheitspolitik nahm dann Renate wieder ihren Faden auf, um auf die Wohnungspolitik in Libyen einzugehen.
Es hat ja zum Zeitpunkt der Revolution sehr viele Menschen, ungefähr knapp 50% der Bevölkerung gegeben, die in Slums gelebt haben. Und 6 Jahre nach der Revolution wurden dann bei den Revolutionsfeiern die nächsten Slums wieder niedergebrannt, weil in der Zeit durch forcierten Wohnungsbau sämtlichen Familien Wohnungen zur Verfügung gestellt werden konnten. Und parallel dazu wurde auch eine tatsächlich basisrevolutionäre Maßnahme ergriffen, indem nämlich Familien, die mehr als ein Haus besaßen, sich eines davon auswählen konnten als Eigentum, in dem sie dann auch wohnten, und die anderen Häuser mussten sie abtreten an die Allgemeinheit. Und in diesen Häusern wohnen bis dahin wohnungslose Menschen. Damit ist den bisherigen Besitzern nicht das Eigentum an den Häusern genommen. Das heißt, im Erbfall werden diese Häuser weiter vererbt, aber der Besitz, die Verfügungsgewalt darüber, steht ihnen nicht mehr zu. Im Gegenzug dazu müssen die Bewohner der Häuser für den Erhalt aufkommen. Und das ist natürlich ein Problem, weil ein natürliches Phlegma bei vielen eben dazu führt, dass man doch lieber einen Vermieter hat, der sich um kaputte Wasserleitungen kümmert, als dass man das selber machen muss. Und gerade wenn man, also es ist in vielen Häusern so, dass Reparaturen nicht durchgeführt werden, was auch wiederum mit daran liegt, dass es nicht so leicht ist, Ersatzteile zu bekommen. Man muss sich da schon ziemlich nach der Decke strecken. Also das ist eine Sache, die im Ansatz sehr gut ist, aber in der Umsetzung ganz sicher noch hapert. Aber ich denke, es ist auch ein Prozess sozialen Lernens, solche Verantwortungen zu übernehmen.
Neben der Kontinuität der revolutionären Entwicklung in Libyen gibt es eben in der libyschen Politik immer wieder Brüche. Seit etwa 1987 auch starke innenpolitische Veränderungen, vor allem auch Korrekturen in der Wirtschaftspolitik. Zu den Ursachen der Kurskorrekturen in Libyen und den konkreten Maßnahmen erläuterte mir Renate.
Soweit ich das beurteilen kann, sind das zwei Faktoren, die in wesentlichen Punkten zu einer Änderung der langjährigen libyschen Politik geführt haben. Nämlich zum einen haben die radikalen Wirtschaftsreformen, die seit Ende der 70er Jahre stattgefunden haben, wie Abschaffung des privaten Handels, Abschaffung der privaten Verbrauchermärkte, zu sehr schwerwiegenden Versorgungsengpässen
geführt, fehlte da.
Nicht aufgefangen werden konnten durch staatliche Versorgungsinstitutionen. Zum anderen hat tatsächlich der Bombenangriff der USA im April 1986 in Libyen einen Aha-Effekt ausgelöst, denn in der Reaktion der Bevölkerung auf diesen Bombenangriff wurde deutlich, dass das Volk nicht in der Weise hinter dem Führer steht, wie dieser Gaddafi sich das wie Gaddafi das bisher angenommen hatte, aufgrund auch der Propaganda der revolutionären Komitees, denn Tatsache war, dass nach dem Bombenangriff die Leute zu Tausenden aus Tripoli und Benghazi geflohen sind, während offiziell verbreitet wurde, jeder Libyer habe dagestanden und sein Land verteidigt. Die offensichtliche Angst der Bevölkerung hat deutlich gemacht, auch für die libysche Führung, dass es einen relativ großen Abstand, eine große Differenz gibt oder gab zu dem damaligen Zeitpunkt zwischen der libyschen Führung und ihrer Propaganda und der Realität der Bevölkerung. Und es war abzusehen, dass hätte diese Schere sich noch weiter geöffnet, das libysche System daran zerbrochen wäre. Es sind daraufhin seit Herbst 1986 schrittweise Reformen eingeleitet worden. Zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet durch Tolerierung und später Legalisierung des Schwarzmarktes, durch Aufhebung des Einzelhandels, des Außenhandelsmonopols und dann verstärkt vor allen Dingen aber seit Frühjahr 1988 zunächst durch Freilassung der politischen Gefangenen. Und man muss sich mal vorstellen, was das heißt, wenn Hunderte von Leuten, die jahrelang als politische Gefangene aus der Gesellschaft ferngehalten worden waren, auf einmal wieder da sind und nicht mehr verhaftet werden können. Denn gleichzeitig wurde den revolutionären Komitees das Recht genommen, selbstständig Verhaftungen vorzunehmen. Verhaftungen können jetzt nur noch auf gerichtliche Anordnung hin erfolgen. Es wurde zum Weiteren die Grenze nach Tunesien geöffnet, ein Jahr später, im Frühjahr 1989, auch die Grenze zu Ägypten. Es wurde, es wurden die bestehenden schwarzen Listen, die vielen Libyern die Ausreise verboten, abgeschafft. Jeder Libyer kann jetzt reisen, wie er will. Das hat zu einer Liberalisierung im innenpolitischen Bereich geführt, deren Höhepunkt die Kodifizierung von Menschen- und Bürgerrechten im Juni 1988 war. Damit ist mit dieser Menschenrechtserklärung, die damals verabschiedet wurde, stehen jetzt jedem Bürger einklagbare Rechte zu auf zum Beispiel Freizügigkeit, auf faires Verfahren, auf Schutz vor unberechtfertigter Verfolgung. Was ist noch darin? Ja, es sind dann auch noch soziale Rechte darin, wie Recht auf Arbeit, Gleichberechtigung der Geschlechter. Also das alles zusammen hat dazu geführt, dass sich die libysche Politik im Vergleich zu den späten 70er, Anfang der 80er Jahre inzwischen sehr stark geändert hat.
Bei diesem Gespräch mit Renate in Tripolis über aktuelle Fragen der libyschen Politik sprachen wir auch die mögliche Relevanz dieser Entwicklungen, also der Entwicklungen der libyschen Gesellschaft, für uns in der BRD an.
Also ich denke, dass Libyen nach wie vor für jeden Linken oder auch für jeden politisch bewussten Menschen ein sehr interessantes Land ist, weil Libyen für meine Begriffe eines der wenigen Länder ist, neben Nicaragua, ein anderes Beispiel fällt mir jetzt so schnell nicht ein, wo tatsächlich noch politische Prozesse in dialektischen Sprüngen, Widersprüchen, Rückschritten, Fortschritten ablaufen. Und in Libyen tatsächlich über diese 20 Jahre ein politischer, sozialer Fortschritt erreicht worden ist, der für meine Begriffe seinesgleichen sucht, nicht vergleichbar ist mit dem, was in kommunistischen Ländern gelaufen ist, weil Libyen doch bei aller Kritik am Erfolg darauf bedacht ist, die Menschen selber an den politischen Entscheidungsprozessen, an der politischen Entwicklung zu beteiligen. Ich meine, das Verhältnis der Bundesrepublik oder der verschiedenen Gruppierungen der Bundesrepublik zu Libyen ist ja sowieso ein sehr ambivalentes. Ich habe zum Beispiel mit großem Interesse im Sommer 1986, das heißt kurz nach dem Bombenangriff, als die bundesdeutsche Presse voll war von Hetze gegen Libyen, einen Artikel in der Verbandszeitschrift der Industrie- und Handelskammer gelesen, wo davor gewarnt wurde, sich von der augenblicklichen öffentlichen Stimmungsmache beeinflussen zu lassen. Das Geschäft mit Libyen laufe nach wie vor gut weiter. Man sei auch gerne bereit, neuen Interessenten deutscherseits Hilfestellung zu gewähren, weil man natürlich den Umgang mit den Libyern erst lernen müsse. Die hätten halt nicht die Vertreter, wie sie in anderen Ländern üblich seien. Aber man könne in Libyen, wie gesagt, weiter gute Geschäfte machen, solle daran bleiben. Ich habe in einer französischen Zeitung vor kurzem gelesen, dass vor einigen Monaten eine hochkarätige, wie man so schön sagt, und vielköpfige libysche Wirtschaftsdelegation die Bundesrepublik Frankreich und Italien bereist hat, um über wirtschaftliche Abkommen zu verhandeln. Davon liest man bei uns in der Presse auch nichts. Bei uns in der Presse ist zu der Zeit Rabta verhandelt worden. Also diese Widersprüchlichkeit muss man sich auch mal klar, gerade als Linker klar machen, dass man sich nicht von dieser oberflächlichen Terrorismus-Debatte in eine Defensive drängen lassen darf.
Also einige aktuelle Informationen zur Situation in Libyen. Ich werde weitere Aspekte der libyschen Entwicklung in Radio Dreieckland behandeln. In unserem Radio International wird in absehbarer Zeit ein umfassender Beitrag zur Celebration of Human Rights and Peace, die anlässlich des 20. Jahrestages der Revolution in Tripolis stattgefunden hat und an der ich auch teilgenommen habe, ausgestrahlt werden. Jetzt gönnen wir unseren Hörern erstmal eine Brücke bis zu den tagesaktuell und politischen Ereignissen hier in unserem Info. Mit Musik aus Libyen, die ich mitgebracht habe, und zwar Volksmusik aus Libyen.